Aber es gab andere Gefangene, die Schwerstarbeit leisten mussten. Zugegebenermaßen wurde ich nie zu so etwas herangezogen. Erschreckende Zwangsarbeit, die manchen auch das Leben gekostet hat. Wenn die Bomber vorbeizogen, um ihre Last an der Front zu entladen, war die Donau der Wegweiser für die amerikanischen Piloten, die ja vom Westen kamen. Unser Gefängnis lag an der Donau. Manche Bomber wurden auch bei uns abgeworfen. Viele von ihnen explodierten, jedoch nicht alle. Es gab auch Blindgänger. Fielen sie auf sumpfigen oder weichen Boden oder auf sandige Hügel, konnte man das Eintrittsloch der Bombe sehen, die jedoch nicht detoniert war. Es gab also keinen Explosionskrater. Die Winzer protestierten, weil es in der Gegend dort Reben gab. Kellertrauben, Strafgefangene übernahmen die lästige Pflicht, die Blindgänger auszugraben und zu entfernen, damit das Gefühl der Sicherheit zurückkehrte und die Bauern wieder auf den Feldern arbeiten konnten. Oft kam es bei den Grabungen zur Explosion und die Strafgefangenen wurden dabei verletzt oder getötet. Im Gefängnis gab es mehrere Verwundete von solchen Einsätzen. Andere taten noch schwerere Arbeiten, je nach erlernten Beruf. Hatte jemand viele Muskeln, beispielsweise als Schmied, wurde er zur Schwerstarbeit abkommandiert. Wenn man ein breites Kreuz hatte, kam man zu den Gütertransporten. Andere kamen in Büros oder zur Gefängnisdruckerei, wenn sie entsprechende Erfahrung hatten. Ihre Arbeit war gewissermaßen interessanter. Für mich war das als ehemaliger Bankangestellter weniger interessant. Aber auf jeden Fall keine schwere Arbeit. Die Unsicherheit wich aber nicht von uns. Wir bekamen mit, dass die Deutschen ständig auf dem Rückzug waren. Wir wussten aber keine Details. Und manchmal erreichten uns erschreckende Nachrichten. Von der Ostfront hörten wir, dass die deutschen Lagerinsassen oder Häftlinge in Gefängnissen nicht freiließen. Sie wurden exekutiert, mitgenommen oder verbrannt. Man brannte das Gefängnis nieder und ging. Viele solcher Ereignisse hatte es im polnischen und tschechoslowakischen Raum gegeben. Solche Informationen waren durchgesickert und uns zu Ohren gekommen. Unsere Unsicherheit wuchs. Irgendwann waren bestimmt wir an der Reihe. Das stand für uns fest. Im Frühjahr 1945 fiel Wien an die Russen, die sich danach auf uns zubewegten, denn wir befanden uns 80 Kilometer westlich von Wien. Wir wussten natürlich auch von der zweiten Front im Westen. Die Alliierten hatten die französisch-deutsche Grenze überquert und schlugen sich in Richtung Salzburg durch. Diese Stadt liegt zwar auch in Österreich, war jedoch noch weit entfernt, in der Nähe der Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland. Trotzdem waren die Westalliierten vor den Russen bei uns, da sich diese mächtig verspäteten. Diese 80 Kilometer waren ein hartes Stück Arbeit. Ihre Bewältigung hat Monate gedauert. Es waren Hitlers letzte Schlachten. Alle Kräfte wurden zusammengezogen. Wir als Strafgefangene arbeiteten kontinuierlich weiter. Der Alltag war, was die Verpflegung anging, wie bereits erwähnt, sehr hart. Eine Woche Arbeit an den Hülsen bedeutete für uns einen Wochenlohn von 4 Zigaretten und 10 Gramm Margarine aus Kohle. Samstagnachmittag wurde ausgezahlt. Diese Zigaretten konnte ich aber nicht rauchen. Einmal ließ ich mich dazu hinreißen, eine zu rauchen. Und obwohl ich vor meiner Gefangenschaft viel geraucht hatte, fiel ich in Ohnmacht, weil ich zu erschöpft war. Ich war dem Nikotin nicht mehr gewachsen. Seitdem gab ich sie denen ab, die gerne rauchten. Ich behielt nur die Margarine. Wenn möglich bekam ich auch etwas für die abgegebenen Zigaretten. Es gab Fälle, bei denen eine Packung Zigaretten die Flucht ermöglichte. In dieser letzten Phase waren die Wachen bestechlich. Der Hauptgrund dafür war, wie wir später erfuhren, die zunehmende Unzufriedenheit der Österreicher mit Hitler. Die war enorm gestiegen und sie hatten begonnen, Hitler zu hassen, weil sie sich Gedanken darüber machten, was sie nach dem Krieg wohl erwartete. Der Rhythmus unseres Lebens änderte sich jedoch nicht. Nur das Büro, das wir fünf gegründet hatten, sorgte fast jeden Tag für eine gewisse Aufklärung und die Steigerung der Moral. Ich behaupte, dass wir darüber unseren Hunger vergaßen, denn die Gedanken ziehen, wenn man etwas mit Abstand betrachtet, sich lebhaft dahin vertieft, die Seele mit und man vergisst das Leid, den Hunger und alles andere. Und ich kann durchaus behaupten, dass wir fünf die einzigen politischen Häftlinge unter den griechischen Gefangenen waren, die die gesetzten Ziele des Büros erreichten. Alle anderen waren Arbeiter, die aus Not nach Deutschland gekommen waren oder aus anderen Gründen dort arbeiten mussten. Im Gefängnis waren sie in erster Linie wegen Diebstahls gelandet. Sie hatten den Deutschen in Griechenland Reifen und anderes aus den Lagern gestohlen. Aus diesem fünfköpfigen Büro war nur ich in meiner Zelle. Die anderen vier waren ebenfalls einzeln in anderen Zellen verstreut. So hatten etwa 15 Menschen aus der Gruppe der Griechen einen einigermaßen organisierten Kontakt. In der engen Zelle war ich mit Kotsonis, einem Koch aus dem Athener Bezirk Kipseli, und meinem Kollegen aus der Bank von Griechenland, Georgos Krikelis, untergebracht, der für die gleiche Sache wie ich ebenfalls zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden war und später in meinen Armen starb. Mitglied des fünfköpfigen Büros war auch der Student Galonis, der im griechischen Bürgerkrieg nach dem Zweiten Weltkrieg hier auf Kreta 1947 zusammen mit dem Partisanenführer Gernis Bodias starb. Als junger griechischer Soldat nahm er nach dem Zweiten Weltkrieg an den Säuberungsaktionen gegen die Kommunisten teil, desertierte und schloss sich der Gruppe von Bodias an. Das hatte Konsequenzen und er musste sterben. Da war noch Boyko, der, als ich ihn vor dem Krieg kennenlernte, Amtsdiener an der sowjetischen Botschaft in Athen war. Ein weiterer war Katsireorio, ein Bauunternehmer, der zumindest bis vor einem Jahr, als ich ihn zufällig wieder traf, im Bezirk Tampuria bei Piräus lebte. Wenn sich die Möglichkeit ergab, redeten wir ein paar Worte miteinander, zum Beispiel darüber, ob wir uns vorstellen könnten, am bewaffneten Kampf teilzunehmen, der nach dem Fall Deutschlands notwendig sein würde. Es wurde allmählich offensichtlich, dass es nur eine Frage von Tagen sein würde, bis Deutschland am Ende war. Es war Frühjahr 1945. Mehr Leuten als dem fünfköpfigen Büro konnten wir uns aus Mangel an Verlässlichkeit nicht anvertrauen. Außerdem befanden sich die Personen, die wir sozusagen im Geiste des Widerstands moralisch zu unterstützen und zu leiten suchten, nicht in Griechenland, sondern aus Not als freie Arbeiter im Deutschen Reich, was uns wegen ihrer rechtmäßigen Papiere verdächtig erschien. Diese Papiere eines Griechen, der zur Arbeit ins deutsche Reich ging, bedeuteten Konformität mit dem Regime. Denn diese Arbeitspapiere bekam man nur unter bestimmten Voraussetzungen. Deshalb war unser Vertrauen begrenzt, was sich nach der Wende Anfang April 1945 als berechtigt erwies, wie ich gleich erläutern werde. In der Zelle verbrachten wir viel Zeit. aber ebenso viel bei der Arbeit, bei der wir fünf nebeneinander saßen. Dabei konnten wir frei über die für uns interessanten Themen diskutieren. Was wir im fünfköpfigen Büro besprachen, waren in erster Linie psychologische, stärkende Inhalte. Manchmal ging es auch um ethische Lebensauffassung. Wir diskutierten, was gut und was schlecht sei. Manchmal unterhielten wir uns auch über religiöse Themen. Sicherlich hatte jeder von uns Fünfen, wenn wir auseinandergingen, auch in seiner Zelle nach dem spärlichen Abendessen und bis zum Silenzium um 21 Uhr etwas zu erzählen. Danach durfte kein Wort mehr fallen. In meiner Zelle lebte, wie gesagt, Kozonis, der Koch aus dem Athener Bezirk Kipseli. Der Hunger trieb uns zur Unterhaltung über Essen. Ich sagte zum Koch: Kozoni, jetzt wirst du dein bestes Essen für uns kochen. Beschreibe uns deine Lieblingsspeisen. Wir haben zwar zu Abend gegessen, sind aber immer noch hungrig. Beschreibe uns also deine Gerichte, so dass wir davon satt werden. Kozonis musste man nicht lange bitten. Er beschrieb Nudeln mit Fleischsoße und Schmorbraten, die er in Kipseli gekocht und dann verkauft hatte. Er hatte einen kleinen Schnurrbart und war etwas älter als die anderen. Wenn er erzählte, konnte man die Soßen riechen. Glaubte man, ins Fleisch hineinbeißen zu können. Er erzählte und wir lauschten seinen Worten. Das war unsere Art von Unterhaltung. In einem solchen Moment konnten wir unseren Kopf freimachen von den Sorgen, die uns Nachrichten und eigene Gedanken bereiteten und den Ängsten vor dem, was wir noch zu erleiden befürchteten. Kozonis war ein einfach gestrickter Kerl. Er vertiefte sich nicht in die Ereignisse. Genau das, was wir brauchten. Georgos Grikelis war dagegen der depressivste von uns dreien. Meistens war er niedergeschlagen. Das machte mir zu schaffen. Ich sagte zu ihm: Du grübelst zu viel. Das taten wir ja alle, aber nicht ständig. Musst du denn dauernd an Oikonomopoulos denken? Du solltest dich selbst lieber als Held sehen, sonst wärst du nicht hier in diesem Gefängnis gelandet. Grikelis erwiderte: Ich ein Held, Nico, ist das dein Ernst? Aus welchem Grund? Habe ich einen Deutschen erledigt? Ich habe nur mein Haus für die Zusammenkünfte zur Verfügung gestellt. Ich ließ nicht locker. War es dir bewusst, was passieren würde, wenn es die Deutschen erfahren? Die Konsequenzen, die du jetzt ziehen musst? Er meinte: Ja, das war mir bewusst. Na also, dann war es doch ein Akt des Widerstands. Widerstand bedeutet nicht nur auf dem Berg eine Waffe zu halten, zu zielen und abzudrücken. Die Widerstandskämpfer in den Bergen sind natürlich auch Helden. Vielleicht mehr als jeder andere. Sie sind der direkten Gefahr ausgesetzt. In einem einzigen Moment kann alles vorbei sein. Aber deine Handlung steht ihrem Mut in nichts nach. Es ist nur eine andere Form des Heldentums. Ziel meiner Worte war natürlich, seinen Pessimismus zu vertreiben. Seine Seele war schwer, melancholisch. Sie hatte durch das Leben in Gefangenschaft einen Tiefpunkt erreicht. Dieser Pessimismus war ihm, wie ich glaube, bis zu einem bestimmten Grad angeboren. Grikelis hatte mir das bereits in seiner Heimatstadt erzählt. Er kam aus den Bergen Mittelgriechenlands, dem Städtchen Karpenisi, und Kozonis war anders, ein Alleinunterhalter. Ich selbst hatte die Rolle des Vermittlers, denn Kozonis hatte sich mit Grikelis oft in den Haaren. Georgos sagte beispielsweise zum Koch: Du bist ein Luftikus, ich kann es nicht fassen. Mit dir kann ich nicht ernsthaft diskutieren. Du schwafelst nur übers Essen, hast nichts anderes im Kopf. Du kannst unsere Lage gar nicht realistisch einschätzen. So ging das die ganze Zeit. Ich versuchte zu schlichten. Georgo, Auch das Essen hat seine Berechtigung. Wir haben hier keins. Jetzt können wir aber lernen, wie es zubereitet wird. Und wenn wir wieder frei sind, wenn wir die Deutschen verjagt haben, können wir auch wieder kochen. Ich versuchte, das Absurde der Situation hervorzuheben. Einige Male war es fast zu Handgreiflichkeiten gekommen. Wir waren 3 Personen, eine Gesellschaft im Kleinen. Hätten wir keine gemeinsame Basis finden können, um menschlich miteinander umzugehen, um unter diesen harten Bedingungen gemeinsame Ziele zu erreichen, wäre unsere Qual ins Unermessliche potenziert zum Ausbruch gekommen. 3 Menschen auf engstem Raum. Es erschien uns wie eine Sardinenbüchse. Wenn man da die Gedanken nicht frei entfalten kann, spürt man das Blech der Büchse direkt auf der Haut. Kann man aber frei denken, entwickelt sich der Geist, als wäre der Körper nicht eingesperrt. So konnte der Geist aus dem Gefängnis ausbrechen. Nur der Körper blieb gefangen. Ich war natürlich im Vorteil. Wir waren zwar alle fern der Heimat, ich aber wusste, dass meine Frau sich keine 1000 Meter von hier entfernt aufhielt, wenn auch im Gefängnis. Ab und zu hatten wir Kontakt, zwar keinen persönlichen, aber über die erwähnten Päckchen. Und es war möglich, dass sich eine Gelegenheit ergab, um vielleicht wieder zusammenzukommen, zu handeln und uns vor dieser Verwüstung zu retten, die uns zu verschlingen drohte. Die beiden anderen hatten ihre Gedanken, soweit ich das beurteilen kann, ständig in Griechenland, in ihrer alten Umgebung. Grigelis war gedanklich beim griechischen Widerstand, Kotsonis jedoch nur in seiner persönlichen Umgebung bei seinen Finanzen. Er war nämlich kein politischer Gefangener und konnte auch unsere Opferbereitschaft im Namen der nationalen Befreiung und unseren Einsatz dafür nicht nachvollziehen. Er war, wie ich erfahren konnte, wegen einer Transaktion unter Deutschen in seinem Bezirk Kipseli belastet worden.